Es ist das Thema, das am emotionalsten in diesem Wahlkampf diskutiert wird, die Migration. Seit den Attentaten von Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und München wird besonders heftig darüber gestritten, wie für mehr Sicherheit gesorgt werden kann. Und die Auseinandersetzung der Parteien darüber hatte im Bundestag für große Empörung gesorgt, denn die Union akzeptierte für ihre Vorschläge mehr Grenzkontrollen, schnellere Abschiebungen und weniger Sozialleistungen auch die Zustimmung der AfD. Aber auch Grüne und SPD wollen die Zuwanderung besser steuern und begrenzen und setzen dabei auf die EU. Es sind vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine, die in den letzten Jahren Schutz bei uns gefunden haben. Und das ist mehr als eine Herausforderung, wenn es um Wohnungen, Schulen und die knappen Kassen der Kommunen geht. Lösung gesucht, Wahlkampfthema Migration, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Professor Ulrike Kostka ist bei uns, sie ist Direktorin des Caritas-Verbandes vom Erzbistum Berlin. Und die Caritas, die kümmert sich um Betreuung von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund. Herzlich willkommen Marc-Felix Serrao, er ist, leitet das Berliner Büro hier der Neuen Züricher Zeitung und ist auch Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung Deutschland. Mekonnen Meskena ist bei uns, er ist Migrationsexperte bei der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung und 1980 aus Eritrea geflüchtet. Und herzlich willkommen Peter R. Neumann, er ist Experte für islamistischen Terrorismus am King's College in London und er berät auch die CDU-CSU beim Thema Migration. Herzlich willkommen Herr Neumann, an Sie gern die erste Frage. Herr Neumann, wir sehen ja diese Attentate, die die Republik so aufgewühlt haben. Sie haben gemeinsam, dass die Täter männliche Flüchtlinge waren. Gibt es da eigentlich Zusammenhänge oder ist das eine Ansammlung von tragischen Einzelfällen?
Ja, natürlich gibt es da Zusammenhänge. Der Zusammenhang ist zum einen, dass wir seit dem 7. Oktober 2023 eine Welle haben, dass sich da unglaublich viel entwickelt hat in diesem islamistischen Spektrum und dass wir jetzt immer häufiger auch Einzeltäter sehen, überall in Europa, aber ganz besonders auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der andere Zusammenhang ist natürlich die Tatsache, dass in Deutschland zumindest 80-90% der Attentäter aus dem Bereich Flucht und Asyl kommen. Also es geht nicht um alle Muslime in Deutschland, es geht um einen ganz spezifischen Typus. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum produziert dieses System in Deutschland so viele Dysfunktionalitäten? Denn es geht ja nicht nur um islamistische Radikalisierung, es geht auch um psychische Erkrankung, es geht auch um Gewaltkriminalität, um antisoziales Verhalten. Da müssen wir uns die Frage stellen, wie ist es, dass dieses System, was wir aufgebaut haben, tatsächlich immer wieder diese Probleme produziert? Und wenn wir der Meinung sind, dass es das System ist, wie können wir das System ändern?
Darüber wollen wir reden natürlich, was wir ändern können, welche Lösungen es geben kann. Frau Kostka, das Thema Migration ist jetzt so stark in den Fokus des Wahlkampfs gerückt. Jetzt spricht der Neumann davon, dass das System so eben nicht mehr funktioniert. Sehen Sie das auch aus Ihrer Arbeit in Flüchtlingsheimen?
Auf jeden Fall ist der Flüchtlingsbereich ein herausfordernder Bereich, aber auch besonders für die Menschen, die in Einrichtungen leben, die von Flucht betroffen sind. Wir erleben Überforderungsphänomene, aber worüber aus meiner Sicht wirklich wenig gesprochen wird, ist auch, sind die vielen gelingenden Beispiele. Viele Menschen, die sich gut integrieren, die eine positive Entwicklung zeigen und selbst daran mitwirken. Aber es gibt auch Überforderungsphänomene und die sollten wir auch nicht verneinen.
Mhm. Herr Serrao, jetzt kann man ja sagen, die Zahlen sind gesunken in diesem Jahr im Vergleich zu den Jahren davor. Es sind nicht mehr so viele und es sind unter anderem auch viele, die aus der Ukraine gekommen sind. Das Thema könnte ja jetzt wahlentscheidend werden. Also wie sehr sehen Sie irgendwo eine positive Entwicklung in dem ganzen Thema Migration?
Nicht wirklich. Also die Zahl der Asylerstanträge ist zwar gesunken im vergangenen Jahr, ich glaube auf rund 250.000, das waren knapp 30% weniger als im Vorjahr, aber es ist natürlich in Summe immer noch sehr, sehr viel. Das ist eine deutsche Großstadt und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den ausreisepflichtigen Menschen, die ausgeschafft werden, das waren 18.000, Pi mal Daumen. Also auf einen Monat gerechnet kommen 21.000 Menschen illegal ins Land, 1.500 werden ausgeschafft und das alles auf einem sehr hohen Sockel.
Ausgeschafft ist der schweizerische Ausdruck
für Abschieben.
Abschieben, ne?
Genau. Und also das ist sozusagen, es wird immer mehr auf einer bereits vorhandenen Situation der Überforderung. Also nein, ich sehe tatsächlich überhaupt keinen Grund zum Durchatmen, zum Erleichtertsein und zum irgendwie die Krise für beendet erklären. Im Gegenteil.
Mhm. Herr Meskener, wie sehen Sie es? Weil wenn man sagt, der Schutz der Bevölkerung muss an erster Stelle stehen. Also was würden Sie sagen, welche politische Maßnahme ist sinnvoll, wenn das System jetzt so überfordert ist?
Also das System würde ich jetzt an der Stelle nicht pauschal für kaputt oder gescheitert sehen, weil ich glaube, das würde auch all den Menschen, sei es in den Institutionen, den Behörden, in der Zivilgesellschaft oder so, auch ungerecht werden. Weil es wird schon sehr, sehr viel geleistet und auch, glaube ich, sehr viel erledigt. Nichtsdestotrotz haben wir auf allen Ebenen Probleme. Ja, also auf der kommunalen Ebene, die Kommunen sind extrem überlastet. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern einfach ihre Infrastruktur schaffen es nicht. Viele Geflüchtete stecken auch in den Erstaufnahmelagern Monate, auch unfreiwillig, ist ja auch kein Gewollter. Die Politik ist an der Stelle oft auch ratlos, weil wir natürlich in den letzten Jahren auch überproportional viel aufgenommen haben, vor allem auch durch den Krieg in der Ukraine. Und das belastet natürlich extrem. So, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir erstmal so eine Atempause? Ich glaube, das ist das, was vor allem auch die Kommunen brauchen. Ja, wie schaffen wir die Atempause, um diejenigen, die da sind, auch wirklich menschenwürdig unterzubringen, menschenwürdig entsprechend auch mit den Nötigen zu versorgen? Und diejenigen, die durch alle rechtlichen Instanzen gegangen sind und die keine Bleibeperspektive haben, dann entsprechend dann auch natürlich zur Rückkehr zu bewegen. Und dafür braucht man ganz andere Instrumente. Und das liegt auch nicht daran, dass viele Behörden das nicht versuchen, sondern wenn man das umsetzt, ja, weil die...
Aber, ja. Was konkret umsetzt, also die Abschiebungen oder die Grenzkontrollen?
Genau, genau, die Abschiebung. Also daran es scheitert ja. Diese ganzen Slogans, die helfen ja nicht, ja, dass man sagt, wir schieben, sondern viele Behörden sitzen einfach auch an den Fällen und das können sie nicht zu Ende bearbeiten, weil einfach praktisch die Papiere fehlen, die Identitäten festgestellt werden müssen und so weiter. Also ich glaube, in der Praxis, es ist nicht, weil es nicht gewollt wird oder weil es nicht gemacht wird, sondern die Praxis ist einfach...
Ist ein Verzugsproblem dann.
Ja, extrem.
Aber
viele bürokratische Hürden auch.
Aber die kommen ja nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. Also das, also Herr Neumann, ist das viel Symbolpolitik, wenn jetzt gesagt wird, auch der Bundeskanzler hat schon zu früher Zeit gesagt, wir müssen in großem Stil abschieben. Auch das hat nicht so funktioniert, wie es versprochen worden ist. Also es ist ja immer wieder diese Frage, dann wird ein Flugzeug nach Afghanistan geschickt, aber dann folgt eigentlich nichts weiteres. Also wie viel Symbolpolitik da ist da und wie viel geordnete Begrenzung?
Also ich glaube, und ich möchte mich gar nicht so politisch äußern, aber ich glaube, dass dieses Thema von der aktuellen Regierung nicht systematisch betrieben wurde und dass das nicht immer eine Priorität war und definitiv nicht, dass man es zur Priorität gemacht hat, Zuwanderung zu begrenzen. Das würde einen Plan, eine Strategie, ein Konzept erfordern. Ein Konzept, das zum Beispiel daraus besteht, dass man mehr sichere Drittstaaten deklariert, dass man mehr sichere Herkunftsstaaten deklariert, dass man Migrationsabkommen abschließt, dass man eine Drittstaatenlösung schafft, dass man natürlich auch bürokratische Hürden dort, wo sie tatsächlich zum Beispiel Abschiebungen behindern, dass man die beseitigt, dass man also viele Instrumente des Staates in Bewegung setzt, miteinander koordiniert, die letztlich das Ziel haben, die von meinen Mitdiskutanten ja auch bemerkte Überlastung zu beheben, dadurch, dass man die Zahl der Migranten, die neu ins Land kommen, reduziert. Es geht aber nicht nur um Reduzierung, es geht natürlich um Begrenzung, aber es geht gleichzeitig natürlich auch darum, dass man für diejenigen, die hier sind, die Integrationsleistung erhöht. Und beides geht zusammen, aber eine Reduzierung ist angesichts der Überforderung, glaube ich, schon nötig.
Also eine Atempause, haben Sie ja gesagt, dem würden Sie auch zustimmen, oder?
Ich finde den Begriff Atempause schwierig, weil wenn man eine Atempause macht, dann ist die Frage, wie lange kann der Atem angehalten werden. Und wir müssen, glaube ich, erstmal feststellen, dass Migration, Flucht und Asyl einfach Phänomene sind, die es immer weitergeben wird. Also es ist zunächst erstmal wichtig, das als Realität anzuerkennen und auf der anderen Seite natürlich überall zu gucken, wie die Systeme verbessert werden können. Aber was ich schon wahrnehme, das merke ich auch wieder an unserer Diskussion, wir fokussieren uns auf die Probleme und wir nehmen zu wenig in den Blick, was auch gelingt.
Aber es sind dramatische Attentate und eine Häufung von dramatischen Fällen. Da kann man doch, das ist doch völlig klar, dass man sich darauf fokussiert.
Das ist absolut nachvollziehbar und wirklich die Attentate sind absolut verabscheuungswürdig. Aber auf der anderen Seite haben wir trotzdem auch eine Integrationsrealität, wo auch viel gelingt. Und diese reine Wahrnehmung auf die Probleme führt nicht dazu, dass wir die Lösung wirklich umfassend angucken. Das ist eine Reduzierung. Und ich finde es auch ein Thema, was wir in den Blick nehmen müssen. Wir reden hier von Migration und gleichzeitig sprechen wir aber eigentlich nur von Asyl und Flucht. Also welchen Migrationsbegriff verwenden wir denn überhaupt? Migration hat viel mehr Facetten als jetzt nur das Thema Abschiebung oder
Asyl. Der Fokus im Moment liegt ja sehr stark darauf, auf der Begrenzung der irregulären Migration. Dass man sagt, man will an den Grenzen klar kontrollieren. Man soll letztendlich, ja, wir haben 3.900 Kilometer Außengrenze Deutschland, das ist natürlich nicht leicht. Herr Serrao, gibt es wirklich einen Punkt, wo Sie sagen, wenn man das machen würde, umsetzen würde, dann hätten wir zum Beispiel weniger solche Attentate, weniger ein Problem?
Also weniger Attentate. Ich glaube, es gibt keinen politischen Hebel, da wird mir Professor Neumann sicherlich zustimmen, der irgendwie jetzt Attentate unmöglich macht. Weil es gibt einfach eine so hohe Zahl von Gefährdern im Land, die man auch nicht einfach von heute auf morgen ausschaffen, abschieben kann. Das Problem ist jetzt da. Damit werden wir leben müssen. Ich glaube, und ich fand den Punkt, den Sie gemacht haben, ganz wichtig. Natürlich gibt es gelingende Beispiele für Integration. Und natürlich muss diese Gesellschaft, ich meine, das ist sozusagen das, was über der ganzen Diskussion steht. Die Gesellschaft als Ganzes muss irgendwie zusammengehalten werden. Die darf nicht auseinanderreißen. Die Spaltung ist schon vorhanden. Man muss jetzt alles versuchen, um sie nicht noch weiter zu vertiefen.
Aber passiert das nicht gerade?
Genau. Das Problem ist, dass bei allen Vorschlägen, die auf dem Tisch sind, sozusagen ein dysfunktionales System, hier wird an einem Rädchen gedreht, da wird an einem Rädchen gedreht, ein Vorschlag, wie wir schützen irgendwie unsere 3.900 Kilometer Landgrenze mit ich weiß nicht wie vielen Zehntausenden von Bundespolizisten, die wir nicht haben. Nein, das zentrale Problem ist, dass wir ein individuelles Recht auf Asyl haben, was hier in Europa jeder stellen kann, und zugleich eine Staatengemeinschaft, die aber alles tut, um die Menschen fernzuhalten, bis hin zu gewaltsamen Pushbacks. Und Thorsten Frey, der ja auch an dem ganzen Wahlprogramm bei dem Thema für die Unionsparteien maßgeblich mitgearbeitet hat, hat, finde ich, einen hochspannenden Vorschlag gemacht schon im Sommer 2023. Die Partei hat sich nicht dahinter gestellt. Es gab wilde Diskussionen, das individuelle Grundrecht auf Asyl abschaffen in der Europäischen Union und stattdessen eine Kontingentlösung einführen. Er hat die Zahl genannt, 300.000 bis 400.000 Menschen im Jahr, die dann tatsächlich schutzbedürftig sind, also die wirklich schutzbedürftigsten von allen, Frauen, Kinder. Weil was wir jetzt haben, ist ein Survival of the Fittest. Es kommen vor allem junge Männer, die diese hochriskante Reise nach Europa irgendwie auch kräftemäßig packen. Und es bleiben wahnsinnig viele auf der Strecke. Jedes Jahr, letztes Jahr sind im Mittelmeer 2.300 Menschen ertrunken. Das ist doch schlimm. Und das ist eine direkte Folge dieses Systems.
Aber würde das lösen? Also wie stehen Sie zum Grundrecht auf Asyl?
Uneingeschränkt auf jeden Fall, also auch auf individuelles Recht zu Asyl, definitiv. Ein Problem, was ich in unseren Debatten sehe, ist auch die Vermengung von Sicherheit und Migration und Flucht. Ja, wir reden natürlich über die schrecklichen Anschläge, die selbstverständlich zu verurteilen sind, auch mit aller Härte zu bekämpfen sind. Aber Schläfer haben wir überall. Ja? Also morgen jährt sich zum 15. Mal der Anschlag von Hanau. Also Schläfer haben wir auch, eine Reihe von rechten Terroristen in diesem Land, die jederzeit zuschlagen können. Das ist ein anderes Problem. Ja? Das müssen wir mit anderen Instrumenten, mit sicherheitspolitischen Instrumenten, mit Integrationsmaßnahmen etc., mit anderen rechtsstaatlichen Maßnahmen auf jeden Fall das angehen. Flucht und Migration sind nochmal andere Themen. Und das ist, glaube ich, im Moment das Problem, dass wir nach jedem Anschlag immer wieder versuchen, wir müssen Migration irgendwie auf die Agenda setzen und dann steuern und managen. Natürlich müssen wir das, ja. Also so das Gefühl, was in der Bevölkerung ist doch, dass die Politik einfach die Kontrolle über Migrationssteuerung verloren hat. So, damit meine ich auch, damit das nicht missverstanden wird, wenn ich sage von Atempause, die schier Überlastung der Kommunen, wie wir das auch, damit die Politik einfach auch steuert. Mir geht es um die Steuerung, mit einer dynamischen Steuerung, wie wir einfach regelmäßig
schauen. Aber das wäre ja der Vorschlag von Herrn Frey, der sagt, man macht ein Kontingent und gibt nicht mehr jedem die Möglichkeit, individuell Asyl anzunehmen.
Ja, das wäre also eine Steuerung. Um noch mal ganz kurz zu erinnern, also es war schon der CSU-Innenminister Seehofer, der mal von 200.000 gesprochen hat, und heute will niemand davon hören, weil wir in einer anderen Situation sind. Ja, natürlich auch, weil der Krieg in der Ukraine einfach noch mal die ganzen Verhältnisse verschoben hat. Und das ist, mal sind 200 viel, mal sind 200.000 die richtigen Zahlen. Ja? Das heißt, darum geht es. Wie steuern wir das, sodass wir immer wieder auch schauen, das betrifft übrigens auch den Arbeitsmarkt. Ja, je nach Bedarf des Arbeitsmarktes entsprechend Arbeitsmigration auch zuzulassen. Aber das bedarf einer aktiven Steuerung.
Herr Neumann, führen wir da eigentlich die falsche Diskussion, wenn wir auf Grenzkontrollen schauen, weil wir eigentlich uns viel mehr darum kümmern müssten, wenn es um die Sicherheit geht, um die Gefährder, die hier sind? Weil Sie haben ja gesagt, der 7. Oktober, das Attentat der Hamas, war so ein Triggerpunkt, wo sich viele mobilisiert haben. Also müsste man nicht da irgendwie anders aktiv werden, damit man die Leute erkennt, die gefährlich sein könnten?
Klar, sowohl als auch. Also es geht darum, natürlich dafür zu sorgen, dass innerhalb des Landes Sicherheit herrscht, und das bedeutet, mit den Leuten zurechtzukommen, die bereits im Land sind. Aber es geht natürlich bei Politik auch immer darum, strategisch zu operieren und an die Zukunft zu denken. Und ich bin kein Jurist und bin auch bei allem Respekt für Herrn Frey bei juristischen Lösungen immer etwas skeptisch. Ich glaube, wir müssen politisch eine Situation schaffen durch Außen- und Sicherheitspolitik, durch Verträge mit anderen Staaten, dass wir in eine Situation kommen, dass überhaupt nicht so viele irreguläre Migranten an die deutsche Grenze kommen. Und dass wir dann in einer Position sind, wo wir sagen können, als Gesellschaft und als Staat, wir möchten jedes Jahr dieses Kontingent von Flüchtlingen, von Asylbewerbern aufnehmen. Das entspricht unseren Fähigkeiten, das entspricht auch dem, was wir als Gesellschaft wollen. So machen das ja viele Staaten. Viele Staaten, Kanada, die USA, andere westliche Staaten, haben auch Verpflichtungen aus den genau selben internationalen Konventionen. Und die sagen, wir erfüllen diese Verpflichtungen dadurch, dass wir zum Beispiel jedes Jahr ein Kontingent festlegen, und das machen wir möglich dadurch, dass wir Verträge mit anderen Staaten abschließen und in eine Situation kommen, wo überhaupt nicht so viele Menschen jedes Jahr an unserer Grenze erscheinen. Da müssen wir hin, aber dafür braucht es eine Strategie, dafür braucht es ein Konzept. Zurückweisungen an der Grenze sind ein kleines Instrument in diesem Instrumentenkasten, aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und damit müssen wir anfangen, denn aktuell ist das nicht der Fall.
Ja, die Frage ist aber, wie realistisch es ist, wenn man sieht, bei der großen Grenze, die wir haben, bei der Überforderung der Bundespolizei jetzt schon, also verspricht man da nicht auch Dinge, die man letztendlich dann doch wieder nicht umsetzen kann?
Es geht, ich glaube nicht, Nochmal, es geht wirklich nicht darum, ständig permanent an diesen 3.900 Kilometern Bundespolizisten zu stationieren. Da gebe ich Ihnen ganz recht, das ist nicht möglich. Aber deswegen geht es genau darum, durch Verträge mit anderen Staaten, durch Verträge auch mit europäischen Staaten, für eine Situation zu sorgen, dass überhaupt nicht so viele Menschen an der Grenze aufschlagen. Das muss das Ziel der Politik sein. Dafür braucht man unterschiedliche Instrumente. Dafür braucht man eine Strategie. Was ich den aktuellen Politikern oder denen der letzten 10, 15, 20 Jahre vorwerfe, ist nicht, dass sie keine Bundespolizisten an der Grenze haben, sondern dass sie keine Strategie formuliert haben aus unterschiedlichen Instrumenten, die dafür sorgt, dass überhaupt nicht erst so viele Leute an der Grenze erscheinen.
Ja, Frau Koska. Ich denke, die aktuelle Situation zeigt ganz deutlich, dass eine Migrationspolitik, wenn wir diesen schwierigen Begriff verwenden, weil er so eigentlich so vielfältig ist, sich eben nicht national lösen lässt, sondern dass es internationale Konzepte ist und dass es auch immer um Sozialpolitik geht. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel Flüchtlinge in Drittstaaten oder eben über Dublin dann nach, meinetwegen an die Erstaufnahmeländer, also meinetwegen nach Italien abschiebt, die dort aber nur auf der Straße leben, keinen Zugang haben.
Italien nimmt sie ja auch gar nicht.
Italien nimmt sie auch nicht mehr, aber wenn wir also solche Verlagerungsprozesse machen und die Leute keine Perspektive haben, dann ist das auch nur eine kurzfristige Lösung. Also auch eine internationale Sozialpolitik gehört auch dazu, um praktisch sich zu überlegen, welche Wege gehen die Menschen. Und ich bin absolut dafür, international zu arbeiten. Dazu gehört natürlich auch das Thema, wie können Fluchtursachen behoben werden, wie können auch die Heimatländer und die Hosting-Länder auch gestärkt werden. Weil auch auf jeden Fall ist es nicht sinnvoll, dass die Menschen sich übers Mittelmeer auf den Weg machen. Und ich widerspreche Ihnen etwas dabei, dass es nur die Männer sind. Es sind auch viele Frauen und Kinder, die sich auf den Weg machen.
Aber Sie sind überproportional vertreten.
Ja, es ist auf jeden Fall eindeutig, dass wir dieses Thema nicht alleine lösen können. Und was ich aber auch so wichtig finde, dass wir, ich bin absolut auch für geregelte Verfahren, aber ein individuelles Grundrecht auf Asyl in Frage zu stellen, halte ich einmal nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar. Und das Zweite ist, man sollte mal den Prüffall machen. Was ist, wenn ein Dissident eigentlich in Deutschland Asyl beantragen kann, aber das Kontingent schon erfüllt ist? Wie geht man mit solchen individuellen Schicksalen um?
Also aber das ist ja auch nicht, dass die Menschen, die hier sind, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, leben unter subsidiärem Schutz. Also es sind ja nicht viele, die wirklich als Asylbewerber dann anerkannt werden. Vielleicht ist das gar nicht das große Thema.
Weil die Anerkennungsquote bei Syrern und Afghanen relativ hoch ist. Also für die würde beispielsweise auch die GEAS-Reform mit den Überprüfungen in einem Drittstaat nicht greifen. Mhm. Da ist ja die Schwelle 20% Anerkennung. Die ist bei Syrern und Afghanen deutlich höher.
Für das individuelle Recht nicht.
Also bei den Asylanträgen ist die Anerkennungsquote bei Syrern und Afghanen höher. Also da, glaube ich, bin ich mir recht sicher.
Ja. Die Frage ist, wie geht man, also was ist ein guter Schritt, wenn es darum geht, der Bevölkerung zu vermitteln jetzt auch nach diesen Attentaten, ich komme noch mal darauf zurück, alle sagen, es muss sich was ändern. Das ist so der Slogan jetzt im Wahlkampf. Es muss sich was ändern. Ist das eine Stimmungsmache? Macht man da den Bürgern auch was vor?
Also ich glaube, erstmal ist das Wichtige, die Sorgen und Ängste, die ganz viele, die ich vielleicht auch selber habe, aber die Familien haben, wenn sie ihre Kinder zur Kita bringen oder so weiter, erstmal total ernst zu nehmen. Und erstmal stehen die Opfer im Mittelpunkt. Also die Ängste sind völlig nachvollziehbar. Aber aus einer Angst kann ich nicht sofort eine Politik ableiten, die jetzt sozusagen der Weg sein kann. Sondern es ist ja die Frage, was sind denn wirksame Hebel? Und die sind eben vielfältig. Es braucht geregelte Verfahren. Es braucht humanitäre Korridore. Vielleicht muss man auch über Kontingente nachdenken, aber aus meiner Sicht und aus Sicht der Caritas eindeutig mit dem individuellen Asylrecht als Grundrecht. Das sollte erhalten bleiben. Aber gleichzeitig müssen wir auch darüber gucken, darauf schauen, was ist mit der Integration. Und es kann nicht sein, dass Menschen über viele Monate in einer Einrichtung sitzen und keine Möglichkeiten haben, Zugang zur Arbeit, zur Qualifizierung zu bekommen. Also mein Motto ist klar, jeder, der mindestens der 6 Wochen hier ist, braucht ein Angebot, mit Sprachkursen, mit Qualifizierung. Und selbst wenn er da nur ein paar Monate da ist, ist diese Zeit sinnvoll genutzt. Und natürlich gehören auch Abschiebungen dazu. Wir sind nicht gegen Abschiebungen, aber es geht darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und wenn ich dann gleichzeitig erlebe, dass der Bund extrem viele Mittel streicht im Bereich Sprachkurse, im Bereich Qualifizierung.
50% bei den Integrationsmaßnahmen hat die Ampel gestrichen.
Das ist eine Katastrophe. Mhm. Also wir bauen gerade an der Katastrophe, weil viele Menschen werden einfach keinen Zugang mehr zur Integration haben. Das geht so nicht.
Ich glaube, alles, was Sie sagen, was getan werden müsste, um Menschen, die hier um Asyl bitten oder die subsidiären Schutz hier erhalten, besser in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Sprach- und Integrationskurse anzubieten, ist absolut richtig. Ich glaube nur, das Problem ist einfach, dass die Kapazitäten längst überschritten sind. Also ich habe kürzlich gehört, ganz interessant, ein Landrat aus Miltenberg in Bayern, ist ein Grüner, der tritt jetzt nicht nochmal an, der hat mehrfach schon gesagt, dass der Staat die Kontrolle verloren hat und hat das an einer Zahl ganz schön anschaulich gemacht. Ein Asylsozialbetreuer bei ihm im Landkreis hat 2015/16, glaube ich, war es 250 Flüchtlinge betreut. Das sind jetzt viermal so viele. Er sagt, wir kriegen das nicht mehr hin. Wir haben die Kapazitäten nicht. Wir haben keine Räume, wir haben nicht die Leute, wir haben nicht die Mittel. Das heißt, wenn all das stattfinden soll, was Sie sagen, an Sozialleistungen, an Betreuung, an Sprachkursen, Integrationskursen, müssen die Zahlen runter. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern drastisch.
Also ich glaube, dieses Problem haben wir das ja eigentlich. Ich glaube, 2015, 2016 wurde auch sehr viel bewältigt, weil die Zivilgesellschaft auch enorm viel gemacht hat. Also ich glaube, die Kommunen sind permanent unter solche Situation gewesen und diese Signale werden, glaube ich, oft einfach nicht ernst genommen. Das finde ich ein großes Problem. Und das andere ist, es gibt einfach einen Fetischismus an Einzelinstrumenten. Ja, der einmal wird irgendwie Grenzschließung gehypt, dann alle reden von Grenzschließung und dann wird von Abschiebung gehypt, dann alle reden über Abschiebung. Mhm.
Dann geht es um die Bezahlkarte, um die Sozialleistungen.
Genau, dann ist es die Bezahlkarte, dann reden wir. Das ist so ein Fetischismus um Einzelinstrumente. Und das sind alles aber einzelne Instrumente. Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, die ganz intelligent miteinander gebündelt und verzahnt auch gedacht werden. Ja? Also so von Spurenwechsel zu Arbeitsmigration, zu Integrationsmaßnahmen, zu humanitärer Verpflichtung für subsidiär Schutzberechtigte, individuelle Asylrecht und so weiter. Das sind alles so ein Bündel von Maßnahmen, die ehrlich und offen vermittelt werden müssen, weil Sie auch gefragt haben, wie kann man die Bevölkerung einfach auch mitnehmen? Weil letztlich ohne die Bevölkerung, ohne die Kommunen wird das sowieso nichts gelingen.
Ja. Herr Neumann, wie sehr würde eine bessere Integration, bessere Integrationsmaßnahmen das unterstützen, dass sich ganz konkret auch weniger Menschen radikalisieren? Oder wie funktioniert das auch, dass sich Menschen radikalisieren hier?
Ja, also ich würde erstmal meinem Vorredner recht geben wollen, ist absolut richtig. Wir brauchen sowohl bei der Integration als auch bei der Begrenzung eine Strategie. Wir müssen die unterschiedlichen Instrumente und Maßnahmen bündeln. Es müssen klare Ziele formuliert werden und wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht den Zauberstab gibt, dass es nicht eine einzelne Maßnahme gibt, die tatsächlich uns zum Ziel führt. Was jetzt die Radikalisierung angeht, habe ich ja schon mehrmals gesagt, jetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, das ist die Konsequenz eines dysfunktionalen Systems. Es wurde ja auch schon beschrieben, wir haben zum größten Teil junge, unbegleitete Männer, die aus Krisenregionen kommen, die zu uns kommen mit großen Erwartungen, die Erwartungen haben, die dann sehr schnell frustriert werden, die zum Teil Monate, manchmal Jahre in Unterkünften sitzen, keine sinnvolle Tätigkeit ausüben können, die teilweise Ablehnungsbescheide bekommen und dann nicht abgeschoben werden. Also ihnen wird von der Gesellschaft, vom Staat gesagt, du hast hier keine Perspektive im Land, du kannst hier nicht bleiben, die Gesellschaft will dich nicht, so wird das zumindest wahrgenommen, aber du bist trotzdem hier. Also wenn ich Extremist wäre und ich habe viele Extremisten schon studiert in den letzten 20 Jahren, ich würde mir genau so ein Publikum wünschen. Die sind ansprechbar, die sind zutiefst frustriert und die sind natürlich auch offen für die Botschaft, die Gesellschaft hasst dich, jetzt musst du die Gesellschaft hassen. Also deswegen glaube ich, Teil der Lösung für das Problem Radikalisierung liegt natürlich auch in einer Änderung des Systems, sodass es möglich ist, mit der Zahl der Leute zurechtzukommen und ihnen tatsächlich eine sinnvolle Perspektive zu bieten, wenn das nicht möglich ist, sie tatsächlich wieder in ihre Heimat zurückzuschicken.
Ist Herr Rau oder Sie direkt dazu?
Ja, zu diesem Thema, was Sie angesprochen haben, der gerade der jungen und oft auch eben minderjährigen, unbegleiteten Geflüchteten, möchte ich noch sagen, da gibt es ein riesiges Thema. Wir haben nämlich sehr gute Erfahrungen damit, also zum Beispiel jeder unbegleitete minderjährige Geflüchtete braucht ja einen Vormund und das sind ehrenamtliche Vormünder meistens und da entstehen ganz wunderbare Tandems, wo dann junge Männer auch begleitet werden oder junge Leute. Aber jetzt ist die Situation, dass sich viele Menschen nicht mehr trauen, dieses Ehrenamt zu machen, weil sie erleben, und das ist wirklich ein Nebeneffekt der politischen Kommunikation, die gerade stattfindet, dass sich Menschen Menschen für ihr Ehrenamt im Flüchtlingsbereich, dass sie Angst haben, dass sie sich rechtfertigen müssen in ihrem Freundeskreis oder in ihrer, was machst du denn da? Und wir haben ein Projekt, wo wir ehrenamtliche Vormünder für Berlin suchen, und es wird immer schwieriger, die zu suchen, zu finden. Mhm. 2015 war das ganz anders, weil einfach, es gibt durchaus Menschen, die das noch machen würden, aber die haben Angst, dieses Ehrenamt zu machen, weil sie sich immer mehr dafür rechtfertigen müssen. Das Gleiche erleben wir auch in Unterkünften, dass sich Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter für ihre Arbeit rechtfertigen müssen, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich immer mehr rechtfertigen müssen. Und deswegen ist dieses Thema Integration oder Begleitung auch solcher jungen Menschen, es kann nur gelingen, wenn wir ein Klima in unserer Gesellschaft haben, dass Menschen, die sich ehrenamtlich oder beruflich für diese Gruppen engagieren, dass die nicht dafür an die Wand gestellt werden. Ich sage das mal ganz deutlich. Und da passiert also, gerade durch die Aussagen durch diese, auch durch der Partei, die sie beraten, durchaus gerade eine Klimaverschiebung, die uns richtig, richtig Probleme macht.
Ja, da würde ich gern was entgegnen. Es gibt ja Menschen, die schon 2015 die sogenannte Willkommenskultur sehr kritisch betrachtet haben. Und wenn die das damals schon geäußert haben, dann wurden sie sehr, sehr schnell von der Mehrheitsgesellschaft in Ecken geschoben, wo sie nicht hingehört haben. Dann wurden sie zu Fremdenfeinden erklärt, zu Rassisten erklärt, weil sie gesagt haben, das, was ihr da macht, das wird schiefgehen. Also die Erfahrung haben andere Menschen in Deutschland, eine sehr ähnliche Erfahrung, jahrelang auch gemacht.
Okay, Herr Meskener, wie sehen Sie es, wie sich das Klima gerade in den letzten Monaten, wie sich das verändert hat? Herr Meskener und dann Herr Neumann, bitte.
Ja. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Deutschland hat sehr viel geschafft, trotzdem. Also von den riesigen Aufgaben, wovon wir 2015, 2016 als Gesellschaft standen, vieles wurde, glaube ich, gut bewältigt. Nicht, dass es keine Probleme gibt, nicht, dass wir eine Reihe von Problemen auch geerbt haben in der Radikalisierung, die wir auch sehen. Da muss man, glaube ich, nochmal Ursachenforschung auch betreiben. Deswegen bin ich auch nicht immer der Meinung, dieses System ist so schlecht, so zusammengebrochen, dass es nicht funktioniert, sondern es ist die Überforderung. Vieles von dem Lessons learned, was haben wir aus 2015, aus 2016 gelernt, welche Infrastruktur wurde aufgebaut, was ist davon erhalten geblieben, weil wir immer wieder auch sehr kurzlebig unsere
Institutionen aufbauen. Aber das gesellschaftliche Klima hat sich doch stark verändert.
Das gesellschaftliche Klima hat sich auch verändert, natürlich, das hat sich verändert, weil wir natürlich auch Stimmungsmache haben in diesem Land, was Migration insgesamt auch schlecht redet. Ja, wir reden auch zu wenig darüber, dass dieses Land oder unser Wohlstand in dieser Gesellschaft ohne Migration nicht dastehen würde, wo wir stehen. Ja, also so, was hat die Gastarbeitergeneration geleistet? Was haben die Migrantinnen und Migranten zu diesem Aufbau dieses Lebensstandards?
Aber es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Migranten, die sagen, ihr müsst da was tun, ihr müsst das begrenzen, sonst fällt das alles auf uns zurück. Es ist schon
weil sie Teil der Aufnahmegesellschaft sind. Ja. Weil deswegen ist es auch immer gefährlich, von der Aufnahmegesellschaft zu reden und damit nur weiße Deutsche zu denken, sondern Deutsch ist heute einfach vielfältig. Und dieser Wohlstand, in dem wir uns befinden, wovon ja auch andere teilhaben wollen, das ist ja auf Schultern, mehrere Schultern aufgebaut. Ja. Deswegen finde ich wichtig, einfach Migration insgesamt auch anders zu diskutieren und nicht immer so schmal zu reden, dass es hier nur um einen Sicherheitsaspekt geht und um Bedrohung
und Kriminalität. Ja. Moment, Herr Neumann, ich glaube zuerst, Sie wollten sich noch dazu melden. Herr Neumann, ist das richtig?
Ja. Also ich glaube, es ist schon wichtig, auch zu unterscheiden, wie ja jetzt immer betont wurde, und zu sagen, wir brauchen unterschiedliche, wir müssen natürlich über unterschiedliche Kategorien sprechen. Irreguläre Migration, Gastarbeiter, das sind ganz andere, unterschiedliche Situationen. Aber genauso wichtig ist mir auch den Punkt zu machen, dass wir natürlich deswegen über dieses Thema sprechen, jetzt heute Abend auch, nicht weil die CDU, CSU das zum Thema gemacht hat aus dem Nichts, sondern weil diese Attentate stattgefunden haben. Und diese Attentate sind der Grund, weshalb sich Leute schlecht fühlen bei diesem Thema, weshalb es negative Reaktionen gibt. Die Tatsache, dass das von der Politik problematisiert wird und dass nach Lösungen gesucht wird, ist doch nicht ein Grund, hier das negativ zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, ist doch eher ein Grund dafür zu sagen, wir bewegen uns auf eine Lösung hin, sodass wir irreguläre Migration begrenzen und dass wir zu einer Situation kommen, wo es eben nicht zu diesen negativen Reaktionen kommt, von denen Sie gesprochen haben.
Aber wie sehr ist auch eine bestimmte Stimmungsmache jetzt im Wahlkampf dabei? Weil es ist ja nicht gelungen im Bundestag, dass CDU, SPD, Grüne und FDP gemeinsam ohne die AfD einen Antrag gestellt haben, einen sinnvollen. Herr Neumann. Wie bewerten Sie das, dass es eben keine Lösung gab mit den anderen Parteien? Ich glaube, Sie haben gerade ein Problem hier mit. Herr Serau, wie sehr sehen Sie eine bestimmte, ja auch eine Stimmungsmache, die im Wahlkampf hilft und dass es eben nicht gelungen ist, ohne die AfD eine Lösung zu bekommen?
Also ich fand erstmal ganz wichtig den Punkt, den Professor Neumann gemacht hat, mit der Kausalität. Also es ist nicht so, als hätten jetzt Friedrich Merz und andere im Wahlkampf irgendwie das Thema wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert und gesagt, jetzt machen wir mal Stimmung gegen Migranten. Sondern es gab halt es gab Solingen, es gab Aschaffenburg, es gab München, es gab Mannheim. Und das sind ja sozusagen nur die ganz krassen Fälle. Es gibt darüber sozusagen München eine eskalierte Messergewalt. Ja. Es gibt irgendwie Gewaltkriminalität, die durch die Decke gegangen ist, Sexualverbrechen, Rohheitsdelikte, wo ausländische Tatverdächtige weit überproportional vertreten sind. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der das jetzt im Wahlkampf zum Thema gemacht wurde. Und ich finde völlig zu Recht, und Sie sehen ja auch in Umfragen, das ist das Thema, was die Menschen, danach folgt die Wirtschaft, mit Abstand am meisten umtreibt. Ich fand, einen Punkt möchte ich, wenn ich darf, Ihnen noch kurz entgegnen. Sie haben natürlich recht. Es gibt Erfolgsgeschichten von Gastarbeitern, sogenannten Gastarbeitern, die man nie so hätte nennen dürfen, weil es sind Menschen, die sozusagen hier längst ihre Wurzeln geschlagen haben und die natürlich zum Wohlstand dieses Landes ihren Beitrag leisten und dazugehören. Aber ich finde trotzdem, es ist ein bisschen perfide, wenn wir über die Probleme mit irregulärer Migration sprechen, dann immer gleich sozusagen im zweiten Satz zu sagen, aber lasst uns doch auch über die Erfolge reden. Sozusagen als würden diejenigen, die das Problem thematisieren wollen, die Erfolge in Abrede stellen. Nein, das Problem ist so groß, dass wir jetzt erstmal über das Problem reden müssen, finde ich.
Aber verstehen Sie nicht, welche Auswirkungen das hat für die Menschen, die hier schon lange leben und sich integriert haben?
Sie haben gerade völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland das Problem sehen und längst sozusagen die Politik um eine Lösung auffordern.
Da möchte ich Ihnen mal deutlich wieder sprechen. Wenn wir nur über das Problem sprechen und nicht über Lösungen, das eigentlich soll ja heute das Thema sein, Lösungen. Und die gelingenden, nicht nur Beispiele, sondern wirklich ganz viele gelingende Integrationsprozesse, dann blenden wir etwas aus. Zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass geflüchtete Menschen für andere zu wichtigen Brückenbauern werden können. Ich nehme das Beispiel der Integration. Lotsen, wo häufig Menschen mit Fluchterfahrung dann, ob nun ehrenamtlich oder beruflich, als Integrationslotsen anderen Geflüchteten helfen, Zugang zu Kita, Schule und Arbeit und so weiter zu finden. Ein super Modell. Aus diesen Integrationslotsen werden häufig Fachkräfte, Sozialarbeiterinnen oder auch Erzieherinnen zum Beispiel und Erzieher. Also das sind hoch erfolgreiche Modelle, die dazu beitragen, eben gerade Brücken zu bauen, die notwendig sind, damit eben Menschen, die hier sich mit dem System nicht auskennen oder die vielleicht auch irgendwie abdriften, sozusagen einzuholen. Ich glaube, wenn wir nur die Problemfixierung haben, dann sehen wir nicht, was in der Praxis zu Lösungen führt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen ist, glaube ich, der Blick auf die Gelingensfaktoren so wichtig, um auch wirklich zu realen, das ist immer nur ein Teil der Lösung, zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Plädoyer. Da liegen wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Natürlich müssen wir die Probleme sehen, aber wir können doch nicht die ganze Zeit nur, also Begrenzung alleine löst das.
Nein, und gibt es ja auch den Ansatz des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS, dass die EU das gemeinsam anpackt. Also wie viel Vertrauen haben Sie denn da rein, Herr Meskener? Ist das ein Punkt, wo man sagt, das könnte ein Weg sein von Steuerung und Begrenzung?
Ja, trotzdem muss ich noch mal antworten, weil es geht gar nicht, dass wir Probleme ansprechen. Es sind auch Migrantinnen und Migranten, die auch unter diesen Verhältnissen auch leiden. In den in den Erstaufnahmelagern sind es ja auch Geflüchtete, die immer wieder auch die Missstände angeprangert haben. Aber solange es sie betraf, Das ist genauso mit Wohnungsbauproblemen oder Wohnungsproblemen auf dem Arbeitsmarkt. Solange es Migrantinnen betraf, war das kein Thema. In dem Moment, in dem es die gesamte Bevölkerung betraf, dann ist es ein Thema. Mhm. So, worum geht es mir? Es geht um die Wertschätzung. Sie sagen, wenn wir über Probleme reden, dann kommt man dann daher und sagt, aber reden wir auch über die positive? Nein, ich höre überhaupt keine Wertschätzung zur Migration in dem breiten Diskurs. Nicht, dass es nicht einzelne Menschen machen oder so. Darum geht es. Und wir reden über Migrationspolitik. Wir reden nicht über Radikalisierung. Wir reden nicht über einzelne Kriminelle.
Über Terrorismus.
Über Terrorismus. Wir reden über Migrationspolitik. Mhm. Migrationspolitik bedeutet ganzheitlich Migration. Und das, darum geht es. Also wenn wir über Migration reden, dann reden wir über Migration. Und zwar genau über die Potenziale, die diesem Land auch nützt. Genauso über die Probleme. Natürlich, klar. Mhm. Es gibt keine Sache. Und dann auf der europäischen Ebene. Viele der Schwierigkeiten und Herausforderungen werden wir nur, glaube ich, europäisch lösen können. Letztlich werden wir nicht lösen, indem wir die Grenze schließen und dann alles auf die anderen abwälzen. Mhm. Wenn wir von den anderen Solidarität erwarten, werden sie genauso von uns auch Solidarität erwarten. Und das haben wir zu wenig in den letzten Jahren geleistet an die Anrainerländer vom Mittelmeer. Viele haben gesagt, wir sind überfordert, wir brauchen einfach auch eine bessere Verteilung innerhalb der EU. Und alle, die
aber
irgendwie.
Das hat nicht funktioniert, weil bestimmte Länder sich auch geweigert haben,
weil die Mehrheit nach Deutschland will und durchgewunken wird. Also das ist doch auch das Problem.
Und Fakt ist aber auch, proportional zu der Bevölkerung, dass Zypern, Österreich und andere europäische Länder einfach auch mehr aufnehmen.
Mhm. Herr Neumann, Sie sind wieder bei uns. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Herr Neumann, was würden Sie sagen, was wäre jetzt die sinnvollste erste Maßnahme einer neuen Bundesregierung?
Also ich glaube, die sinnvollste erste Maßnahme wäre erstmal einen Plan aufzustellen und den dann umzusetzen. Einige Schritte kann man sofort machen, einige werden etwas länger dauern. Und bei diesem Plan, und das ist auch wichtig bezüglich dessen, was meine Vorredner gesagt haben, bei diesem Plan ist es wichtig, dass das ein Plan für die Migrationsbegrenzung ist, aber eben nicht nur Begrenzung. Es geht auch darum, Leute, die bereits im Land sind, besser zu integrieren. Daran hapert es ja auch. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir sind momentan in einer Situation, wo wir viele Leute haben, die ins Land gekommen sind, nicht die Ressourcen bereitstellen, um die zu integrieren. Und die Folge daraus oder die Konsequenz daraus ist, dass man zum einen sagt, wir müssen mehr tun für die Leute, die bereits hier sind, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass dieses System nicht noch überlasteter wird und dass wir in relativ kurzer Zeit die Zahl der Leute, die neu irregulär ins Land kommen, dass man die begrenzen kann. Mhm. Beides, glaube ich, muss angepackt werden. Es muss sofort angepackt werden. Ich glaube, die Leute haben nicht so besonders viel Geduld bei diesem Thema.
Aber gerade die Frage der Integration ist ja im Moment eine Frage, die gar nicht diskutiert wird. Und wie gesagt, die Ampel hat 50% der Integrationsleistungen gekürzt. Also rechnen Sie damit, dass zum Beispiel eine CDU-geführte Regierung diese Leistungen wieder nach oben setzt? Ist doch gar nicht Thema des Wahlkampfs eigentlich. Da geht es doch immer nur um Begrenzung.
Das ist nicht Thema des Wahlkampfs, aber das bedeutet ja nicht, dass es richtig und wichtig ist, das zu tun. Und es geht nicht nur um Leistung, es geht um Koordination, es geht darum, ein Konzept zu haben bei diesem Thema. Zu sagen, wir müssen begrenzen, aber wir müssen auch diejenigen, die im Land sind, besser integrieren. Das ist doch die Konsequenz aus dem, was wir gerade sehen, nicht nur im Bereich Radikalisierung, auch im Bereich psychischer Erkrankungen, auch im Bereich zum Beispiel der erhöhten Gewaltkriminalität, dass dieses System total überfordert ist, nicht so weitergeht, dass wir dafür sorgen müssen, weniger Leute kommen ins Land, weniger Leute kommen in dieses System, aber gleichzeitig diejenigen, die hier sind, haben eine Chance, werden besser integriert und diejenigen, die nicht hier bleiben dürfen, also Gefährder und Leute, die bestraft sind, die auch abgeschoben werden müssen, dass wir das auch besser hinkriegen, um die Zahl weiter zu reduzieren.
Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass aber auch diejenigen, die sich für Integration engagieren, dass die nicht an den Pranger gestellt werden, sondern die sich die
von unglaubliche... Von wem werden die an den Pranger gestellt?
Von ihrer Nachbarschaft, teilweise auch im politischen Raum, weil sie dafür verantwortlich gemacht werden, dass vielleicht auch so viele Menschen kommen, sondern dass man zunächst erstmal alle, die sich im Bereich Integration ehrenamtlich oder beruflich engagieren, dass die auch Wertschätzung bekommen, dass man auch Geflüchtete wertschätzt, weil viele von den Geflüchteten bringen sich ehrenamtlich ein. Wir sollten Freiwilligendienste stärken. Also alle Möglichkeiten der Integration und eben auch der kurzfristigen Qualifizierung und sie als Ressourcen und nicht nur als Belastung sehen und gleichzeitig natürlich die europäische Zusammenarbeit stärken und sogar noch darüber hinausdenken, weil wir werden das Thema Flucht und Migration als Dauerthema haben. Wir werden es nicht nach dieser Bundestagswahl mit noch so dem besten Plan einfach beenden können, sondern wir müssen uns dauerhaft darauf einstellen und natürlich müssen wir es auch steuern, aber mit Humanität und Würde.
Ja, und steuert man es nicht auch dadurch, indem man, das sagen ja auch viele, Sozialleistungen kürzt, weil das macht Deutschland so attraktiv?
Das ist eine schwierige Frage. Ob das wirklich der entscheidende Faktor ist, wage ich zu bezweifeln. Da sprechen auch manche Statistiken und Studien dagegen. Ich denke, der entscheidende Faktor wirklich sollte der Aspekt von Qualifizierung sein. Und wie gesagt, wenn jemand auch nur kurze Zeit hier ist, aus welchen Gründen auch immer, sollten wir die Zeit nutzen, weil er kann auch dann etwas in sein Heimatland oder wo er dann auch immer hingeht und auch hingehen muss, weil natürlich, wer ausreisepflichtig ist, muss auch ausreisen. Also nutzen wir die Zeit. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, wir haben da noch auch viele Ressourcen, die müssen wir nur wertschätzen und eben auch weiter nutzen und nicht eine reine Problemfokussierung haben.
Herr Serra, welche Maßnahmen würden Sie sich als erstes wünschen von einer neuen Bundesregierung?
Ach, ich finde, dass die Ankündigung von Friedrich Merz, die er mit einem gewissen Trumpschen Furor geäußert hat, er werde am Tag 1 im Kanzleramt das BMI anweisen, Zurückweisungen an der Grenze zu veranlassen, das finde ich wäre ein wichtiger erster Schritt. Ausreisegewahrsam genauso, aber nach wie vor bin ich überzeugt, dass der zentrale Hebel das individuelle Recht auf Asyl ist. Da muss man ran, das wird ein steiniger, langer Weg, da braucht es in Europa Einstimmigkeit. Aber Deutschland muss endlich vom Lager derjenigen, die eine echte Asylwende in Europa bremsen und ein freundliches Gesicht in der Welt zeigen, auch historisch bedingt, in das Lager der Realpolitiker rüberwechseln. Deutschland muss Treiber werden dieser Wende.
Okay. Herr Meskina, was würden Sie sich wünschen als erste Maßnahme?
Also ich würde sehr stark auf Integration setzen, sodass diejenigen, die hier sind, wirklich sich auch in die Gesellschaft besser integrieren und einfinden. Und zweitens würde ich sehr viel auf europäische Zusammenarbeit auch legen, weil das ist keine nationale Angelegenheit, sondern es ist eine europäische Angelegenheit und mit den europäischen Nachbarländern, aber auch Mitgliedstaaten der EU noch eine stärkere solidarische Zusammenarbeit anbieten, die Hand strecken, aber genauso auch ihre Sorgen ernst nehmen.
Gut, wir sind gespannt. Es wird weiter spannend diskutiert und debattiert und sicherlich noch eine große Rolle spielen. Wir sind gespannt. Am Sonntag 18 Uhr wissen wir mehr, wie sich diese Diskussion dann ausgewirkt hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Neumann nach London, Herr Serrao, Frau Koska und Herr Meskan hier hier in Berlin im Studio. Morgen reden wir über ein anderes wichtiges Wahlkampfthema, nämlich Krieg und Frieden. Da fragen wir Trumps Deal mit Putin. Was wird aus der Ukraine? Das sind auch spannende Entwicklungen dort. Wir senden ja diese Woche haben wir drei Sendungen jeweils zu den wichtigen Wahlkampfthemen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.